Jesus, wir danken dir auch, dass du alle Zeit zu uns sprichst. Danke, dass du das lebendige Wort bist, dass der Welt Leben gibt. Danke, dass du uns dein Wort hinterlassen hast und dass deine Worte Geist und Leben sind. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du diese Worte, die geschrieben stehen und die der Vater uns gegeben hat, die in alle Ewigkeit auch Gültigkeit haben. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns den Sinn dahinter offenbarst, Herr, dass du uns das, was der Vater uns sagen möchte durch sein Wort, dass du uns heute das verfügbar machst. Und so öffnen wir dir unsere Herzen und ich bete, dass du dein Wort hineinsehst und dass du eine Veränderung in uns hervorbringst. Und ich bete, dass du uns dein Herz offenbarst oder deine Pläne, Vater, deine Absichten, sodass wir immer mehr eins werden mit dir, weil wir zu deiner Familie gehören. Und ich bete, Herr, dass auch jede Verwirrung, auch jede Ablenkung jetzt aus diesem Raum, auch unseren Gedanken geht, sodass wir das aufnehmen können, was Gott uns zu sagen hat, in Jesu Namen. Amen. Gut, wir werden mal dort weitermachen, wo wir vor 14 Tagen aufgehört haben. Und zwar, ihr könnt auch gerne nach vorne kommen, da so die ganz hinten sitzen. Die Salbung ist vorne immer stärker, ne? Wisst ihr ja. Und zwar hatten wir uns damit beschäftigt, anhand des Ereignisses, was in Israel da so stattfindet. Und ein paar Tage vorher hat er zu mir gesagt, rede über unsere Beziehung zu Israel. Und das war dann ganz treffend. Vor 14 Tagen haben wir dann angefangen, über dieses Thema zu sprechen. Unsere Beziehung als Christen zu Israel. Welche Beziehung haben wir dazu? Und was hat das für uns für eine Bedeutung? Ja, und dann waren wir bei Römer 11 dort hängen geblieben. Auch unsere Beziehung im Neuen Bund, was das bedeutet, wer mit wem den Neuen Bund geschlossen hat. Und dann habe ich ein paar Sachen dort auch angesprochen, wo falsche Lehre auch kursiert, was mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmt. Ich möchte dort einfach nochmal einsteigen und heute machen wir dann auf jeden Fall weiter in dieser Richtung. Und zwar werden wir uns heute mal damit auseinandersetzen, die Wege oder die einzelnen Stationen, die noch vor Israel liegen, dem Volk Israel jetzt, bevor Jesus wiederkommt. Und es ist für uns ganz wichtig, dass wir diese einzelnen Stationen, das sind jetzt 8 an der Zahl, dass wir die einzeln durchgehen, weil wir brauchen dieses Verständnis aus dem Wort Gottes, damit wir die aktuellen Geschehnisse oder was noch geschehen wird im Nahen Osten, speziell was Israel betrifft, entsprechend einordnen können. Es ist für uns unwahrscheinlich wichtig, dass wir wissen, welche Rolle spielt Israel in der Endzeit, was hat Gott mit dem Volk vor und diese einzelnen Stationen dann auch zu kennen. Darüber hinaus gibt es 3 Verheißungen, Prophetien im Alten Testament, die sich noch erfüllen werden mit der sichtbaren Wiederkunft von Jesus. Und die Apostel haben da sehr viel drüber gesprochen. Jesus hat sehr viel drüber gesprochen. Selbst in der Offenbarung gibt es da Hinweise dazu. Und das ist aber heute in der Menge nicht zu schaffen. Das werden wir uns fürs nächste Mal aufheben, weil das ebenso wichtig ist, diese prophetischen Worte, diese Dinge, die im Wort Gottes geschrieben stehen, im Alten wie im Neuen Testament, was einen engen Bezug zu Israel hat, aber 2 dieser Verheißungen betreffen auch uns, weil wir in Israel in den edlen Ölbaum eingepfropft sind. Aber ich sage es mal die Vorausschau, weil es kursiert so viel Wirrwarr draußen, ne? So viel Unsinn manchmal, was da gelehrt wird, auch von namhaften Leuten, was die Endzeit betrifft, was Israel betrifft und die prophetischen Worte. Also manchmal kann man nur das Wort Unsinn bezeichnen, weil das stimmt mit dem Wort Gottes überhaupt nicht überein. Man nimmt dort ein paar Sachen raus, man verdreht das und passt das irgendwo an und da kommen ein paar Sachen raus, wo ich immer denke, warum glauben die Leute das? Warum hören die denn zu? Lesen die ihre eigene Bibel nicht? Und auch jetzt, was mit diesem Angriff von Hamas oder Hisbollah jetzt auch mit langsam ins Spiel gekommen auf Israel. Und da kursieren die seltsamsten Beiträge und bei YouTube, da siehst du das, oh, wir leben jetzt in der Zeit von Hesekiel 38, 39 und ähnliche Dinge. Und wir werden das mal alles schön der Reihe nach durchgehen und dann werden euch die Augen aufgehen, wo wir stehen. Und dass dieser, ich schicke schon voraus, dieser Konflikt, das was jetzt in Israel sich angebahnt hat mit diesem Angriff dieser Terroristen, den findest du nirgends in der Schrift. Und das hat nichts mit Hesekiel 38 und 39 zu tun, absolut nichts. Weil Hesekiel 38 und 39 hat etwas mit Nationen zu tun, mit verschiedenen Völkern und einem Fürst, der sie anführt und der plötzlich über das Land kommt. Und es hat nichts mit einzelnen Terroristengruppen zu tun. Ja? Also kannst du das schon mal ausschließen, schon im Vorfeld, dass das, was jetzt in Israel stattfindet, nichts mit Hesekiel 38 zu tun hat. Aber wie gesagt, wir gehen schön der Reihe nach durch. Und es ist wichtig für euch, die Schriftstellen mitzuschreiben. Du musst drüber nachsehen, du musst die nachschauen und du musst die selber verinnerlichen. Ich gebe euch das wie vor, ein Handwerkszeug, und du musst dann selber damit arbeiten. Weil in dir muss dieses Verständnis heranreifen, sodass du auch in Zukunft entsprechende Ereignisse oder Aussagen, die du hörst, dass du sie entsprechend einordnen kannst. Amen. Und wenn wir heute die 8 Punkte nicht schaffen, ist auch nicht so schlimm. Mir geht es mehr darum, dass wir in einer einfachen Art jetzt erklärt auch dieses Verständnis bekommen, als wie dass ich das Thema heute schaffe. Amen. So, aber ich gehe nochmal zurück, dass, was unsere Beziehung zu Israel betrifft, nochmal in den Epheserbrief rein. Das ist so gut zu wissen, was Paulus dort auch geschrieben hat. Und da sagt dort im Kapitel 3, dass das, was vorzeiten in den früheren Generationen, Vers 5, Kapitel 3, Vers 5 und 6, den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Heiligen Geist geoffenbart worden ist. Das heißt, Paulus sagt hier im nächsten Vers etwas, was es in der gesamten Menschheitsgeschichte bis zu Paulus und zu den ersten Aposteln kein Mensch gehört hat, was es vorher nie gegeben hat. Und jetzt zu der Zeit hat es der Heilige Geist den Aposteln und Propheten, das heißt den 11 Aposteln plus Paulus und den sie noch dazu gewählt hatten, den Matthias, waren es 13, hat Gott es ihnen direkt offenbart durch den Heiligen Geist. Und es steht im Vers 6, dass nämlich die Heidennationen Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Jesus Christus durch das Evangelium. Das heißt, dass wir, die aus den Heidennationen kommen, und das ist nochmal dieser Punkt, wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, unsere Beziehung zu Israel. Und Paulus sagt in ein paar Versen vorher im Kapitel 2, wir waren Heiden, wir waren ohne Gott, wir waren ohne Bündnisse, wir waren ohne Verheißung, wir waren ohne Hoffnung und ohne Bürgerrecht Israels. Wir hatten keine Zugehörigkeit zu diesem Volk. So waren wir vorher ohne Christus in dieser Welt. Amen. Und so ist jeder Christ, so warst du, bevor du dich zu Jesus Christus bekehrt hast, warst du ebenso in diesem Zustand. Aber nun sind wir in Christus nahe gekommen durch sein Blut und sind Mitteilhaber und wir sind Mitbürger der Heiligen geworden. Und wir gehören jetzt zu Gottes neuem Bundesvolk. Durch den Heiligen Geist haben wir beide Juden und Nichtjuden Zugang zu einem Gott. Steht also in Kapitel 2 und 3. Und das war diese neue Offenbarung, die Gott damals gegeben hat. Und das war nur durch Jesus Christus möglich. Amen. So, und das sollte uns immer wieder mal vor Augen geführt werden, damit wir aus den Heidennationen eine Grundhaltung haben, die im Reich Gottes oberste Priorität hat. Und das ist Demut. Amen. Jesus selbst sagt in Johannes 4, Vers 22 zu dieser samaritischen Frau am Jakobsbrunnen und er sagt zu ihr, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Und dann sagt er, denn das Heil, die ewige Errettung, hier steht's, kommt aus den Juden. Das ewige Heil, die Errettung, Jesus selbst sagt es, kommt aus dem jüdischen Volk und er war dem Fleische nach auch hundertprozentig Jude. Aus dem Stamm Juda. Ja? Amen. Das Heil kommt aus den Juden und wir sind aus den Heiden hineingebracht worden. Dasselbe sagt das Wort den Aposteln so geläufig, und das war ihnen auch recht verständlich damals, sodass der Apostel Petrus dort in Apostelgeschichte 3, Vers 26 zu der Menge, die sich dort versammelt hat, das waren alles Juden, hat er gesagt in seiner zweiten Predigt, Apostelgeschichte 3, 26, euch zuerst, also den Juden, er spricht zum jüdischen Volk, hat Gott, als er seinen Knecht Jesus sandte, erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Petrus macht es ganz klar, euch Juden zuerst hat Gott Jesus auferweckt und hat ihn zu euch gesandt, damit ihr Buße tun könnt und hineinkommt in den neuen Bund, in das neue Bundesvolk. Also das Heil kommt aus den Juden und den Juden zuerst. Und danach vergingen mindestens 3, maximal 7 Jahre, die sind sich nicht ganz so sicher, die Geschichtsschreiber, also 3 bis 7 Jahre, und dann gab es die Verfolgung durch Stephanus, und dann ging dieser, der als Evangelist bezeichnet wurde, der Philippus, ging nach Samaria, predigte das Wort Gottes, und die ersten Nichtjuden, nämlich das Mischvolk der Samariter, von denen auch ein Großteil ihrer Erblinie in den heutigen Palästinensern drinsteckt, die bekehrten sich zu Jesus, als sie das Wort hörten. Das waren die ersten Nichtjuden, die sich bekehrten. Samariter. So, und die nächsten Nichtjuden, die da hinzukamen, die sich bekehrten, das war dann, wie schon gesagt, der Cornelius, das war ein römischer Offizier, ein absoluter Heide, und sein ganzer Haushalt. Und Petrus hat ihnen dann befohlen, dass sie taufen lassen. Und dann gab es großen Tumult in Jerusalem, als das berichtet wurde, dass er nicht Juden getauft hat. Obwohl Jesus zu ihnen gesagt hat, geht zu den Nationen, tauft sie, lehrt sie, macht sie zu Jüngern. 7 Jahre nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren hat, war für die Juden völlig unverständlich, dass ein Heide, ein römischer Offizier, an denselben Gott glaubt und denselben Bund eingehen kann mit diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wie sie. Und dass sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. Das war für die, obwohl Jesus ihnen das gesagt hat in seinen Worten, obwohl der Heilige Geist in Fülle da war und es ihnen lehrt im Inneren, das war wie so eine Blockade in ihrem Herzen, die gebrochen werden musste. Es war für sie nicht verständlich, dass Petrus gesagt hat, lass diese Römer taufen. Versteht ihr? Für die Juden war es damals vollkommen unmöglich, dass ein Heide genau dieselben Verheißungen empfangen kann wie sie. Sie mussten da umdenken. Und heute ist es für die meisten Christen genau umgekehrt. Die meisten Christen denken, es ist vollkommen unmöglich, dass Juden sich noch bekehren. Viele christliche Denominationen verbieten ihren Leuten, Juden zu missionieren. Weil sie sind ja entweder so schön gerettet, weil sie Juden sind, oder es macht gar keinen Sinn. Heute müssen die Christen umdenken, dass das Heil aus den Juden kommt, dass die ersten Gläubigen in Zehntausenden alles Juden waren. Die ersten Nicht-Juden, die man heute im palästinensischen Volk wiederfindet, bei den Arabern, die in Israel leben. Und die zweiten, die sich bekehrt haben, die heidnischen Europäer waren. So, aber preis dem Herrn, dass wir dort mit eingepfropft sind und dass uns diese Tür geöffnet wurde. Und steht dann Sie haben das dann auch begriffen, der Heilige Geist wirkt ja mächtig an ihnen. Und so steht im Vers 18, Kapitel 11, und Petrus erklärte dann, dass der Heilige Geist auf diese Versammlung gefallen ist von Cornelius und seinem Haus. Und so hat Gott eine übernatürliche Bestätigung gegeben, dass die Heiden denselben Heiligen Geist in derselben Art und Weise empfangen haben wie die Jünger zu Pfingsten. Und das hat dann alle Juden, auch die streng gesetzlichen, die aus der pharisäischen Richtung kamen, hat sie dann überzeugt, die in Jerusalem waren. Und dann steht hier, als sie aber das hörten, Vers 18, Kapitel 11, beruhigten sie sich und sie priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Also sie sagen, Mensch, also Gott ist ja doch gut. Er hat den Heiden den Raum zur Buße gegeben, dass sie an denselben Gott glauben können wie wir und denselben Geist empfangen. Also spätestens dann war das in der ersten Gemeinde durch, dass auch Heiden sich zu dem Messias Israels bekehren. Okay, bloß mal zur Information, wie das alles angefangen hat. Und wir können dankbar sein, dass wir gleichwertig geachtet sind von Gott und dass wir Anteil an diesen Segnungen erhalten haben. So, jetzt machen wir weiter. Das Kapitel unserer Beziehung zu Israel schließen wir jetzt mal ab. Jetzt gucken wir mal in die Zukunft rein. Und wie geht es mit Israel weiter? Was hat es für eine Rolle in der Endzeit? Und wie können wir die entsprechenden Dinge einordnen? Und ich schicke immer noch voraus, wir müssen diese Dinge, was die prophetischen Worte der Endzeit betrifft, aus dem Alten und Neuen Testament und diese aktuellen Geschehnisse, müssen wir in diese drei Kategorien immer wieder aufteilen. Gott geht unterschiedlich um mit seiner Braut, seines Sohnes, mit Israel als Volk und mit den Gottlosen, die sich weigern, das Evangelium, dem Evangelium zu gehorchen. Gott hat drei unterschiedliche Wege. Und wenn du das durcheinander bringst, kommst du in die Irre. Und heute wollen wir uns mal nicht mit der Gemeinde beschäftigen, haben wir oft genug gemacht. Ist unser Ding. Aber heute wollen wir als Gemeinde, als die, die eingepfropft sind, als wilde Ölbäume oder wilde Ölzweige aus dem Erzgebirge, aus Deutschland, germanische Edle, in den edlen Ölbaum Israels eingepfropft. Ja, wir wollen uns heute mal damit auseinandersetzen, die Rolle, die Israel spielt oder was Gott mit Israel vorhat in der letzten Zeit. Und wir hatten das letzte Mal in Römer 11, waren wir zu diesem Vers 24 gekommen, wo es dann um diesen Ölbaum ging. Und jetzt machen wir mit dem Vers 25 weiter. Denn ich will nicht, Römer 11, 25, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Also wiederum Demut für die Nationen. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Erwählung, Auserwählung, aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Und hier spricht Paulus einen ganz wichtigen Punkt an. Und das ist etwas, was wir verinnerlichen müssen, was ganz tief in unserem Herzen verankert sein muss, nämlich das Herz Gottes für sein Volk Israel. So, wenn wir jetzt mit denen, die bereits schon errettet sind aus dem jüdischen Volk, als ein neuer Mensch freien Zugang haben zu Gott, dem Vater, und dass wir seine Mitbürger der Heiligen sind und himmlische Hausgenossen Gottes, sind wir nah bei Gott und er möchte uns sein Herz mitteilen. Und das ist das Wichtigste, worum es heute geht, nicht nur Informationen, sondern tiefer noch, dass du das Herz Gottes spürst und kennenlernst, das er für sein Volk Israel hat und dass seine Gaben und Berufung, die er einmal ausgesprochen hat und seine Auserwählung, dass er ihm das nicht gereuen lässt und dass er das niemals zurücknehmen wird. Amen. Allein diese Verse sind schon Beweis genug, um all diese unsinnigen Lehren zu widerlegen, die sagen, dass 70 nach Christus Gott mit Israel als Nation abgeschlossen hat und dass es keine Bedeutung mehr für dieses Volk gibt. Ich habe erst gestern, ich habe zufällig wieder mal, man muss ja wissen, was so gelehrt wird, mal was gehört, ich sage jetzt den Namen nicht, aber es sind namhafte Leute, die weltweiten Dienst haben und die deutlich zum Ausdruck bringen, dass das, was ich vorher erwähnt habe, dass Gott mit Israel als Nation keine Bedeutung mehr hat und nichts mehr vorhat, dass das 70 nach Christus sich alles erfüllt hat und dass Jesus auch nicht sichtbar wiederkommen wird, um in Jerusalem seinen Thron einzunehmen. Diese Dinge werden alle geleugnet, obwohl das Wort Gottes voll davon ist. So. Was wir heute klar erkennen dürfen, dass Gott einen Plan hat für sein auserwähltes Volk. Und dieser Plan, ich schicke das schon mal voraus, ist für uns Menschen humanistisch gedacht schwierig zu verstehen. Aber es ist Gottes Plan mit seinem Volk Israel und es ist sein Herz. Und er führt sein Volk bis zum Schluss dadurch. Aber hier lesen wir, dass Israel verstockt wurde, damit wir aus den Nationen hineinkommen. Und das geschieht so lange, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Das heißt, Gott hat sein Volk verworfen, um uns hineinzunehmen in seine himmlische Familie. Und dann kommt aber der Punkt, wo diese Tür für die Nationen wie zugeht und wo er sich seinem Volk zuwendet und dass er sein Volk wieder eintropft, was er vorher herausgerissen hat. Das steht alles dort in Römer 11. So. Und diese Zeit, wo Gott sich seinem Volk wieder neu zuwendet, ist das, was Paulus hier beschreibt, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und was geschieht dann? Das erwähnt Paulus in Kapitel 11, Vers 15, sagt er, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, nämlich die Zeit für die Nationen, was wird ihre Annahme anders zur Folge haben als Leben aus den Toten? 11,15. Stimmt mit 11,25, das passt zusammen. Das heißt, wenn Gott sich seinem Volk wieder zuwendet, bedeutet das für uns aus den Nationen, für die gesamte Welt, Leben aus den Toten. Versteht ihr? Wenn ihre Verwerfung unsere Annahme, unsere Versöhnung mit Gott zur Folge hatte, ist es totaler Segen, dass wir heute hier sind, dass wir wiedergeboren sind, dass wir zu Gott gehören. Aber Gott legt noch eins drauf und er sagt, wenn ich mein Volk Israel wieder annehme, wenn ich es als Vater wieder zu mir ziehe, bedeutet das Leben aus den Toten. Das heißt, es setzt auf dieser Erde etwas frei, eine Kraft, ich sag's mal so, die alles verändert. Und das löst auch dieses, sag ich mal, die Herrschaft von Jesus Christus und das tausendjährige Reich, dass diese Dynamik steckt dort dahinter. Gott wendet sich seinem Volk wieder zu und er wird Israel retten an einem einzigen Tag. Und er wird ihre Sünden wegnehmen. Wann wird das geschehen? Und dann gehen wir zu Matthäus 24, wo Jesus darüber gesprochen hat. Und zwar im Vers 30. Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und alle Geschlechter des Landes Israel, des Landes steht dort, werden sich an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Darüber hatte ich schon mal gesprochen, aber ich füge das jetzt mal ein, damit wir das in das Verständnis einbauen können. Wann wird Gott seinem Volk sich wieder zuwenden? Wann wird er es annehmen? Wann werden sich die Juden in einem Augenblick bekehren und Gott wird ihnen all ihre Sünden vergeben, wenn sie das Zeichen des Menschensohns sehen werden? Dann werden sich alle Geschlechter Israels, des Landes Israel an die Brust schlagen und das bedeutet ein Zeichen der Buße und eine Bitte um Vergebung und sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Aber machen wir der Reihe nach. Das Zeichen, was war das Zeichen? Wer weiß das noch? Ich habe es schon mal erwähnt. Das liest ihr im Kapitel 26, erwähnt Jesus selbst dieses Zeichen, Vers 64. Und er spricht dort zu den Pharisäern und Hohepriestern und dem Hohen Rat, als er angeklagt wurde und sie ihn fragten, bist du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? Und das sagt Jesus, Vers 64, Jesus spricht zu ihm, zum Hohepriester, du hast es gesagt, überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und komm auf den Wolken des Himmels. Er sagt ihnen genau, wie das Zeichen aussieht. In Matthäus 24 spricht er zu den Jüngern, dass zumindest das jüdische Volk, die Geschlechter des Landes, das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen sehen. Und dann werden sie reagieren, indem sie sich an die Brust schlagen, Buße tun. Und dasselbe sagt er zum Hohepriester: Du wirst mich sehen, oder ihr als Nation werdet mich künftig sehen, zur Rechten der Allmacht in den Himmeln. Ihr werdet den Beweis dafür sehen, dass ich der Sohn Gottes bin. Gott wird ihn euch geben. Bevor Jesus das sichtbar das zweite Mal runterkommt, zeigt er sich erst in einem Zeichen seinem Volk, in dem der Himmel aufgeht, wie bei Stephanus. Stephanus sah auch den Vater und Jesus zu seinen Rechten stehen. Es war eine Ehrerbietung für ihn als Märtyrer. Und hier sagt Jesus, ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen. Also es ist ein Zeichen der Herrschaft. So, das heißt, am Ende der letzten 7 Jahre wird der Himmel sich öffnen an einem bestimmten Punkt. Und das jüdische Volk wird ihn sehen, dass er tatsächlich der Messias ist, der Sohn Gottes. Und sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Und werden Buße tun und auf Buße erfolgt dann Vergebung. Das geschieht, bevor Jesus auf die Erde runterkommt. Und dieses an die Brust schlagen ist eine Verheißung von Sacharja 12, Vers 12. Ist genau das vorhergesagt. Sie werden, die Geschlechter Israels werden sich an die Brust schlagen und weinen über Wehklagen über den, den sie durchbohrt haben. Jesus erwähnt diese Prophezeiung in seinen Endzeitreden. Wenn das mal kein Hinweis auf Israel ist, in Matthäus 24. Denn wir aus den Nationen haben keinerlei Grund, uns an die Brust zu schlagen und zu sagen, ich tue Buße, ich sehe den, den wir als Nation durchbohrt haben. Wir haben ihn nicht durchbohrt, das waren die Juden selbst. Also spricht Jesus in Matthäus 24 in diesem Sinne, mit diesem Zeichen, gibt er dem Volk Israel in Form des Hohepriesters, ihr werdet das sehen. Und dann sagt er ganz genau, was darauf die Reaktion ist, des heiligen Überrests, sag ich mal, aus dem jüdischen Volk. Sie werden Buße tun. Es geht dort um Israel. Es geht dort nicht um die Gemeinde. Und Offenbarung 1, Vers 7, es gibt 3 Schriftstellen, 3 Belege dafür. Offenbarung 1, Vers 7 sagt Jesus das wieder zu Johannes in der Offenbarung. Und er sagt im Vers 7, siehe, oder der Menschensohn kommt mit den Wolken. Jedes Auge, steht hier, wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter des Landes. Ja, Amen. Dieselbe Aussage, Sacharja, Matthäus 24, Offenbarung 1, Vers 7. Und das ist, es ist 3-mal geschrieben. Warum? Weil das der Punkt ist, wo Israel, der heilige Überrest, da das ganze Szenario überlebt hat, wo sie auf einen Moment alle erkennen werden, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias, sie werden Buße tun und sie werden gerettet werden. Dann wird das geschehen, was Paulus hier in Römer 11 gesprochen hat. Und er sagt, Römer 11, so wird ganz Israel, 26, so wird ganz Israel gerettet werden und wie geschrieben steht, aus Zion, also vom Ort Gottes, wo Gott regiert, wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nur Gott hat einem einzigen Volk verheißen, dass er in einem Moment, an einem Tag, alle Sünden des Volkes, die dort Buße tun, wegnehmen wird. Und das ist dieser Tag. Nachdem sie sich an die Brust schlagen, Buße tun, wird er ihnen die Sünden wegnehmen. Und das ist das, was Paulus dort im Vers 15, Kapitel 11 sagt, das ist die Annahme Gottes. Das liegt vor uns, dass Gott sich diesem Volk Gottes, Israel, was jetzt doch weit weg ist von ihm und viele nichts von ihm wissen wollen, wird er sich in einem Tag, in einem Augenblick zuwenden und wird sie retten und wieder zu sich ziehen. Und das wird eine übernatürliche einen Beginn haben und eine übernatürliche Auswirkung. Amen. So, und was geschieht danach? Ich meine, die sind ja dann auf der Erde. Wenn sie Buße getan haben, Vergebung der Sünden empfangen haben, der Überrest Israels. Und Jesus hat ihnen auch schon vorhergesagt, was sie dann tun werden. Und das sagt er an Matthäus 23, Vers 39. Sie werden zu ihm schreien. Die werden nicht nur Buße tun, sondern sie werden zu ihm schreien. Und Matthäus 23, Vers 38 sagt Jesus, siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Da kündigt er schon an, dass Jerusalem und ganz der Tempel und die ganze Stadt, dass sie zerstört werden. Und Vers 39, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Also Baruch Haba Beshem Adonai. Das heißt, sie werden Buße tun und dann wird das muss ein gewaltiges Erlebnis sein. Der Überrest des jüdischen Volkes werden alle das, was Jesus hier schon prophezeit hat, werden zu ihm schreien als eine kooperative Stimme, Baruch Haba Beshem Adonai. Und dann kommt Jesus sichtbar runter. Und was dann geschieht, ist der achte Punkt. Versteht ihr? Jesus hat das alles vorhergesagt. Weil er liebt sein Volk. Und wenn wir das lesen, wie er die Klage über Jerusalem hält, wo es als der Tempel und die Stadt noch Bestand hatte, hat er geweint über diese Stadt, dass sie ihn abgelehnt haben. Ich wollte euch sammeln. Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Seht ihr dieses Herz von Gott, wie er sein Volk sammeln wollte, aber sie haben ihn abgelehnt, sie haben nicht gewollt. Und als Folge davon wird euer Haus euch verwüstet gelassen werden. Jesus sagt das hier im Vers 38, der Tempel und die Stadt wird zerstört werden. Und die Jünger hatten das nicht auf dem Schirm. Das war für die unvorstellbar, weil im nächsten Moment gehen sie auf den Ölberg hoch und da schaust du auf den Tempelbezirk runter. Konntest du damals den Tempelbezirk und den Tempel alles ordentlich sehen. Und dann sagen sie zu Jesus, ach guck mal an, der schöne Tempel, das war eines der höchst eingeordneten Weltwunder der damaligen Zeit. Also die römischen Geschichtsschreiber haben geschrieben, es gibt kein besseres, schöneres Bauwerk der Antike als wie der jüdische Tempel. So, und dann sagt sie das zu ihm. Und Jesus sagt ihnen ein paar Verse vorher, das wird alles zerstört. Und sie sagen, guck mal, wie schön das aussieht. Guck doch mal den schönen Tempel an. Und Jesus sagt, Mann, meine lieben Kinder, ich habe es euch da erst gesagt, hört doch mal die prophetische Stimme, aber ihr wollt es nicht hören, das geht nicht ein. Und dann sagt er, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und dann fragen sie ihn, wann wird das geschehen, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein und das Ende der Weltzeit? Und dann kommen diese Endzeitreden. Es ist ein Weg bis dorthin. Und für uns ist es wichtig, diesen Punkt auch zu verstehen, dass es von Gott eine festgesetzte Zeit für die Nationen gibt, die zu Ende geht. Und wir leben in einer Zeit, wo diese Zeit der Nationen fast zu Ende gegangen ist, wo wir uns diesem Ende nähern und Gott sich seinem Volk wieder neu zuwendet. Der Auslöser der Verwerfung des Volkes war die Zerstörung des Tempels und Jerusalems. Der Auslöser, wenn Gott sein Volk wieder annimmt, beschreibt Jesus in Lukas 21, Vers 24. Hier sagt er, das Ganze beginnt mit dieser Verwerfung des jüdischen Volkes, und die Zeit der Nationen beginnt mit der Zerstörung des Tempels und Jerusalems. Und in Lukas 21, Vers 24 sagt er, und sie werden, ich erkündige da die Zerstörung Jerusalems an, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter die Heiden. Das ist ja 70 nach Christus geschehen. Und dann später nach dem Bar Kochba-Aufstand wurden noch mehr Juden in die Zerstreuung geführt. Und dann sagt er, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heidennationen, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Das heißt, Heidennationen werden über Jerusalem herrschen. Und jetzt gab es viele, zuletzt das Osmanische Reich, dann die Engländer und so weiter, die da alle über Jerusalem geherrscht haben, von den Römern angefangen. Und diese Heiden werden Jerusalem zertreten, werden es verunreinigen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Was sagt Paulus? Gott wendet sich seinem Volk wieder zu, wenn die Vollzahl der Nationen eingebracht ist. Kann er mal folgen? Ja. So. Und diese Zeit, wenn Gott sich wieder seinem Volk zuwendet, ist dann gekommen, wenn Israel wieder in seinem Land sich befindet und Jerusalem wieder zur Hauptstadt hat. Deswegen ist die Staatsgründung Israels 1948 das erste markante Zeichen, dass die letzte Zeit, die Endzeit, eingeläutet hat. Und Jesus beschreibt es auch, wenn der Feigenbaum anfängt zu blühen, dann seht ihr, dass das Ende, die Frucht, nah herbeigekommen ist. Alles, was sich in Zukunft abspielen wird, was die Endzeit betrifft, worüber die Bibel spricht, hat nichts mit Russland, China, Amerika und sonst wo zu tun, sondern mit Israel und dem Nahen Osten. Es kommt alles wieder dorthin, wo es angefangen hat. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt worden sind. 1948 im Mai, die Staatsgründung, nach 2000 Jahren kam ein Volk wieder zurück. Es ist übernatürlich, es war Gottes Eingreifen. Es gab da viele Randerscheinungen, die dazu geführt haben, aber Gott hat es alles für seine Ziele genutzt. Und 1967, dann im Juni, war das wohl der Sechstagekrieg. Wie lange ist jetzt der Konflikt? Das ist schon bald 2 Wochen, ne? So. Und der Sechstagekrieg war nach 6 Tagen vorbei. Und nach 6 Tagen haben sie übernatürlich die syrische Panzerarmee, die mit tausend von Panzern kamen von Golan, über den Golan rüber wollten, und hunderte von ägyptischen Flugzeugen und Panzern im Sinai unten besiegt innerhalb von 6 Tagen und haben Jerusalem eingenommen. Also Gott hat es übernatürlich geführt, weil es in seinem Zeitplan lag. Jerusalem wird von den Nationen, damals haben die Jordanier darüber geherrscht, ja, aber wird von den Nationen zertreten, kann man schon sagen, von den Muslimen zertreten, bis die Zeit nach Nationen erfüllt sind. So. Und 1967, dass Israel wieder Jerusalem zur Hauptstadt hat, ist ein weiteres markantes Zeichen, dass Gott sich seinem Volk zuwendet und dass wir in den letzten Tagen uns befinden. Weil die Zeiten Nationen sich anfangen zu erfüllen, zu Ende zu gehen. Was die Zerstörung des ersten Tempels betrifft, wusste eigentlich jeder Jude, dass das kommen wird. Eigentlich durften die Jünger, wo Jesus zu ihnen sagt, hier wird kein Stein auf den anderen bleiben, gar nicht überrascht sein. Weil in Daniel 9, Vers 26 ist genau das prophezeit. Daniel 9 geht es um die 70 Jahrwochen, die über dem Volk Israel verhangen sind. Und in Vers 26 lesen wir ganz klar, dass das nach 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden, wird keine Hilfe finden. Das ist Jesus gemeint. Und es ist exakt, ich will jetzt nicht die ganzen Zahlen jetzt herholen, weil ich will es nur erwähnen. Exakt zu dem Zeitpunkt ist das geschehen. Und dann steht hier, das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt, das Heiligtum zerstören und sein Ende ist in Überflutung, bis zum Ende ist Krieg, festbeschlossene Verwüstung. Und in diesem Vers steckt so viel prophetische Aussage drin, dass Daniel damals schon gezeigt bekam, es kommt ein Volk eines kommenden Fürsten. Und er spricht von einer Zeit, nachdem der zweite Tempel gebaut wurde. Denn die Prophezeiung beginnt am Anfang, dass der Tempel wieder aufgerichtet wird, der von den Babyloniern zerstört wurde. Hier spricht es vom zweiten Tempel. Und dass dieser Tempel wieder zerstört werden wird von einem Volk eines kommenden Fürsten, das waren die Römer. Und sie werden die Stadt und das Heiligtum zerstören. Also konnte jeder Jude war schon informiert, dass dieser zweite Tempel keinen ewigen Bestand hat. Dass er zerstört werden wird. Und dass es bis zum Ende auch Krieg geben wird in Jerusalem, in Israel. Lasst uns das mal miteinander verbinden. Das, was Jesus gesagt hat in Lukas 21, wo er spricht, dass Jerusalem von den Heiden zerstört werden wird, von dem Volk des kommenden Fürsten zertreten wird, bis die Zeiten der Heiden sich erfüllt haben. So, und hier liest du in Daniel 9 genauso, dass der Tempel zerstört wird. Und dann zwischen der 69. und 70. Jahrwoche ist plötzlich eine Kluft. Und im Vers 27, kann man mal einblenden, Daniel 9, Vers 27, geht es plötzlich so weiter. Und er wird den Bund stark machen oder bekräftigen für die vielen eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und dann kommt das Gräuelbild der Verwüstung, bis fest beschlossene Verwüstung über den Verwüster ausgeschlossen wird. Das heißt, diese zwei Verse, die haben so viel prophetisches Potenzial in sich, dass man das der Reihe nach durchgehen muss. Aber ich sage euch mal die Essenz daraus. Vers 26 spricht von der Zerstörung des Tempels. Ja? Und der Stadt. Und im Vers 27 ist die Rede, dass in einem Tempel wieder Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht werden, wo jemand ein sogenannter Er, erscheint, der das dann nach der Mitte, also nach 3,5 Jahren, aufhören lässt. Und der ein Gräuelbild der Verwüstung aufrichtet. Diese letzte Jahrwoche ist die Zeit, wo Gott sich seinem Volk wieder zuwendet. Amen. Weil es dann wieder einen Tempel geben wird, weil Israel als Volk und Nation wieder in dem Land sein wird, wieder einen Tempel bauen wird, Opfer wieder darbringen wird. Und diese Zuwendung Gottes für sein Volk beginnt am Anfang dieser letzten Jahrwoche damit, dass jemand kommt, um mit Israel einen Friedensvertrag zu schließen. Einen Bund zu bekräftigen, steht dort im Hebräischen. Also der Weg, bis Gott sein Volk wieder annimmt und dass sie gerettet werden an einem Tag. Der erste Punkt auf diesem Weg ist die Staatsgründung und dass Israel wieder die Herrschaft hat über Jerusalem. Wurde von den Nationen nicht anerkannt, aber 2017, genau 50 Jahre im Jubeljahr, nachdem sie Jerusalem wieder neu erobert haben, 1967, genau 50 Jahre später, das hat mit diesen Jubeljahren was zu tun, macht Donald Trump die Ansage, es ist Zeit, eine öffentliche Aussage, es ist Zeit, dass man Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennt. Und ich verlege meine Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Es war genau 50 Jahre später, 2017, und nach ihm haben das dann mehrere Nationen ebenso getan. Also damit haben sie die Hauptstadt Jerusalem als der Juden neu anerkannt, was vorher nicht der Fall war. So, was wir aber jetzt als zweiten Punkt ganz klar auch erleben, und das hat mit dem Tag der Staatsgründung begonnen, und es ist das, was wir heute erleben, nimmt das dermaßen überhand, nämlich der zweite Punkt des Weges Israels bis zu seinem Heil, wo Gott ihnen erscheint. Das heißt, das Hass Satan auf das jüdische Volk nimmt immer mehr zu. Der Antisemitismus nimmt immer mehr zu. Das ist das, was mit dem jüdischen Volk passieren wird, immer mehr in Zukunft. Wir haben das gesehen am selben Tag. Sie haben den Staat ausgerufen und dann war eine Mehrheit von, glaube ich, 80 Millionen Arabern gegen, wie viel waren das damals, 3 Millionen Juden, haben damals gekämpft. Es war schon David gegen Goliath 1948 und Gott hat für sie gestritten. So, und der Antisemitismus ist ja jetzt durch diesen Konflikt jetzt mit dem Gazastreifen so extrem hochgekocht, auch in unserem Land. Ich glaube, gestern haben sich in London 100.000 Pro-Palästinenser versammelt, in den Straßen Londons. So, und dann, ich meine, die Engländer kriegen immer mehr mit, wie verfehlt diese Außenpolitik oder Flüchtlingspolitik war. Und unsere Nation, unsere Regierung darf das auch langsam erkennen, welche falschen Entscheidungen sie da getroffen haben. Bloß mal, das ist aber ein markanter Meilenstein, dass der Antisemitismus immer mehr zunimmt. In Michigan hat der Minister des Landes gestern bei einem öffentlichen Fußballspiel an diesen Screens, also diesen Bildschirm, wo dann die Ergebnisse aufgelistet werden, angezeigt werden, hat ein großes Porträt von Adolf Hitler dort angeblendet. Und daneben Pro-Palästina und Adolf Hitler. Der Antisemitismus in Michigan in den USA nimmt immer mehr zu. Auch die Amerikaner haben dort ihre Probleme. Auch der kanadische Präsident hat dort seine Probleme da mit den Muslimen, die immer mehr auf die Straße gehen, Pro-Palästina und so weiter. So, das heißt, der Antisemitismus nimmt immer mehr zu. Wir dürfen dort nicht erschrecken, der Geist ist da, der ist ja in unserem Land da. Aber das ist ein Zeichen des Hasses Satans auf das jüdische Volk. Weil er weiß, dass seine Zeit zu Ende geht. Wenn Gott sich anfängt, seinem Volk wieder zuzuwenden, dann geht seine Zeit auf dieser Erde dem Ende zu. Deswegen versucht er, die Nationen in Hass und Aufruhr zu verführen gegen Israel. Dieser Hass, den wir jetzt erleben, ich glaube, das, was wir als nächstes sehen, egal wie dieser Krieg jetzt ausgeht, Israel wird jetzt nicht ausgelöscht werden, keineswegs, Gott steht zu seinen Verheißungen. Aber egal, wie das jetzt, wie lange sich das noch hinzieht oder wie das ausgeht, ich denke schon, das Endresultat des Ganzen mündet in einen falschen Frieden. Und der falsche Friedensvertrag, der falsche Frieden, ist der dritte Punkt auf dem Weg Israels in der Endzeit. Es wird einen falschen Frieden geben. Und ein Punkt, warum die Hamas diesen Terroranschlag gestartet hat, war, um diesen fast beschlossenen Friedensvertrag mit Saudi-Arabien zu verhindern. Das war Ende September, hieß es noch, wir kommen zum Durchbruch hier in der UNO zu einem Jahrhundertereignis, dass der Erzfeind Israel, Saudi-Arabien, einen Friedensvertrag abschließt mit Israel, um wirtschaftliche Beziehungen aufzubauen und so weiter und so fort. So, und das war natürlich den Iranern, die mit Saudi-Arabien, Sunni, Schiit im Konflikt liegen, war das ein Dorn im Auge. Das war ein Grund, warum sie diesen Angriff gestartet haben, um dort das nicht zustande kommen zu lassen. Das andere hat mit dieser roten Kuh zu tun, dieser Opferung auf dem Ölberg, wo ich Mittwoch drüber gesprochen habe. was auch eine Beschleunigung darstellt. Und das wollten sie verhindern. Aber wie gesagt, der Punkt 3 ist ein Friedensvertrag, der einen falschen Frieden für Israel bringt. Sie werden darauf reinfallen, weil die wollen Frieden, das ist klar. Und es kann sein, dass es muss jetzt nicht sein, dass das ist, aber es kann sein, dass dieser Friedensvertrag in diese Richtung geht, was die Offenbarung beschreibt. In diesem Offenbarung 6, Vers 2, der Reiter auf dem weißen Pferd, der mit einem Bogen auszieht, um siegreich zu siegen. Das heißt, der Bogen hat keinen Pfeil drauf, der Bogen steht für Bund. Ne? Gott setzt einen Bogen in die Wolken, bei Abraham ist Zeichen für den Bund. Und das kann mit Daniel 9, 27 zusammenspielen, dass der kommende Fürst einen Friedensvertrag abschließt mit Israel. Auf jeden Fall ist auf der Punkt 3, die nächste Station für Israel ist ein falscher Friede und damit werden die letzten 7 Jahre eingeläutet. Diese Woche habe ich von einem geistlichen Leiter meine Anfrage bekommen, wie ich das sehe, ist der Antichrist Jude oder wird er ein Moslem sein? Machen sich viele Gedanken jetzt. Ja? Und falls er ein Moslem ist, ich habe die Woche zu Simone gesagt, dann schaut nach Saudi-Arabien. Nicht die, die jetzt so frontal gegen Israel sind. Von diesen wird niemals der Antichrist kommen. Er wird erst ein ganz enges, freundschaftliches Verhältnis. Wir sind Brüder. Genau wie dieser Scheich sagt auf dem Video, was ich die Woche mal weitergeleitet habe. Wir sind Brüder, wir sind Cousins, wir sind Nachkommen eines Vaters Abrahams und so weiter und so fort. Also ein falscher Friede, falls er aus dieser Nationalität der Araber kommen sollte, schaut nach Saudi-Arabien. Aber letztendlich ist es egal. Viele machen sich Gedanken, welcher Nationalität der Antichrist ist. Das spielt nicht die Rolle. Es ist ein Mensch, in dem Satan selbst wohnt. Und er wird erstmal mit einem täuschenden Gesicht kommen. Er wird das ganze Volk Israel erstmal verführen zu einem falschen Frieden. Er wird ihnen erlauben, den Tempel zu bauen. Und sie werden ihre Opfer wieder darbringen. Ist alles vorbereitet. Geht innerhalb kurzer Zeit, steht das alles, läuft das alles. Aber was lesen wir bei Daniel 27, 9, Kapitel 9? Nach 3,5 Jahren wird er diesem Opferdienst ein Ende machen und sich selbst in den Tempel setzen. So, aber schön der Reihe nach. Der Punkt 4, der habe ich schon erwähnt, der dritte Tempel wird gebaut. Es werden die Opfer wieder dargebracht. Und dann Punkt 5, in der Mitte der Jahrwoche wird der Antichrist sich selbst in den Tempel setzen. Und das ist das, was Jesus beschreibt als das Gräuelbild der Verwüstung. Weil in Matthäus 24, Vers 3 fragen ihn die Jünger, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit? Und das Ende der Weltzeit ist, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Das meinen die damit. Was ist das Zeichen? Was können wir dann sehen? Und dann sagt Jesus im Vers 15 zu ihnen, wenn ihr das Gräuelbild der Verwüstung stehen seht an einer Stätte, wo es nicht hingehört, dann merke auf und flieht. Und so ist dieses Gräuelbild der Verwüstung ist das Zeichen, was Jesus gegeben hat. Wenn man das sieht, dann sind die letzten 3,5 Jahre dieses Weltzeites, dieser Weltzeit angebrochen. Und Paulus sagt es in 2. Thessalonicher 2, Vers 4, über den Sohn des Verderbens, nämlich der Antichrist, der Mensch der Sünde, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Das heißt, Satan will selbst angebetet werden in der Form des Menschen, des Antichristen. Er will die Anbetung der gesamten Welt und er fordert sie mit aller Gewalt ein. Und wer dieser Anbetung keine Folge leistet, der behält seinen Kopf nicht mehr. Da wird enthauptet. Alleine schon diese Form der Hinrichtung zieht gewisse Ähnlichkeiten zum islamischen Staat oder Dschihad und so weiter. Jesus gibt ihnen dieses Zeichen und genau das wird auch geschehen. Und Daniel hat das auch vorhergesagt, das Gräuelbild der Verwüstung. Aber in Daniel 12, Vers 11, gibt es nochmal die genaue Zeitangabe, wo der Prophet, wo der Engel zu Daniel sprechen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt, der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Das sind 30 Tage mehr wie 3,5 Jahre. Und dann werden diese ganzen Dinge zu Ende gehen. Und wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, was Jesus gesagt hat, Matthäus 24, Daniel in hier Kapitel 12 und Paulus im Thessalonischer Brief, ist der fünfte Punkt, der noch vor Israel liegt, auf dem Weg, bevor sie als Volk gerettet werden, dass in der Mitte der Jahrwoche, ich betone es nochmal, das Gräuelbild der Verwüstung, das Standbild des Antichristen aufgerichtet wird. Die Menschen müssen sich verneigen, es anbeten, wie es bei Nebukadnezar war. Und wer es verweigert, der wird eines Kopfes kürzer gemacht. So, und Paulus sagt, dass der Antichrist sich selbst dort reinsetzen wird, anbeten wird, oder und der falsche Prophet lässt ein Bild, ein Standbild aufbauen. Beides ist dort möglich oder ist dann da. Und Daniel fragt, wann geht denn das Ganze zu Ende? Und der Engel sagt zu ihm, von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt wird, das, was wir in Daniel 9, 27 gelesen haben, und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind es dann noch 1290 Tage. Und dann kommt Jesus sichtbar wieder. Also Gott lässt uns nicht im Unklaren. Gott ist in seinen prophetischen Aussagen so detailliert, alleine schon die 70 Jahrwochen aus Daniel 9, die haben sich alle auf das Jahr genau erfüllt. Und so wird sich auch die letzte Jahrwoche, die letzten 7 Jahre genauso erfüllen. Und hier gibt es nicht nur Jahres-, sondern gar Tagesangaben von diesem Engel. Das Einzige, wo die Schrift sagt, keiner weiß den Tag und die Stunde, ist die Entrückung der Brautgemeinde. Da weiß keiner den Tag, die Stunde. Man kennt die Zeiten ungefähr, wann es sein kann, aber niemand kann behaupten, heute oder morgen ist es soweit. Keiner weiß den Tag, die Stunde. Aber für das sichtbare Wiederkommen von Jesus Christus müssen wir uns deutlich merken, meines Erachtens ist die Gemeinde da nicht mal hier, aber dass wir das biblische Verständnis haben, es geht ja heute nicht um die Gemeinde, sondern es geht um Israel, weil Israel wird das Ganze erleben. Wenn der Antichrist im Tempel sitzen wird in Jerusalem, von dem Tag an sind es 1290 Tage. Und dann kommt Jesus und macht diesem Ganzen ein Ende. Weil zu wem ist denn das geschrieben, Daniel 12? An wen? Ist es an die Gemeinde geschrieben? Nee, an das Volk Israel. Wie wir sehen werden. Denn der nächste Punkt ist der Punkt Nummer 6, dem Israel begegnen wird. Und das ist meines Erachtens nach der schwierigste bei der ganzen Sache. Dann beginnt die Zeit der großen Bedrängnis. Jesus sagt das in Matthäus 24, Vers 21, nachdem das Gräuelbild aufgestellt wurde, was Daniel beschreibt, er macht den Verweis auf Daniel, dann sagt er, wie die Juden, die das miterleben, reagieren sollen, die in Jerusalem wohnen, sie sollen fliehen. Und dann sagt er im Vers 21, denn dann wird eine große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, auch nie sein wird. So, und das hast du immer gelesen. Das Standbild, du wusstest, wo das hingehört, aber dann die Juden, die fliehen sollten aus Jerusalem, hast du gesagt, da habe ich keinen Bezug dazu. Das ist richtig, wir leben ja nicht dort. Jesus spricht zu den Juden in Israel, in Jerusalem, flieht aus der Stadt, wenn er das sieht. Und er sagt auch, warum? Denn dann wird eine große Bedrängnis sein, wie es von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und das sagt er zu den Juden, die das Standbild sehen und die fliehen müssen. Und da kannst du sagen, okay, das betrifft uns als Gemeinde. Ich füge nochmal einen Punkt für die Gemeinde. Es gibt zu dieser Zeit, wo das geschehen wird, gibt es auch Christen auf dieser Erde. Auch nach der Entrückung werden sich viele Menschen bekehren auf dieser Erde. Es wird dort eine ganze Menge von Christen geben. Es wird dort eine ganze Menge von gläubigen Juden geben und es wird eine ganze Menge von gläubigen Heiden geben. Aber die Entrückung, die Auferstehung ist schon geschehen. Und für diese, die Christen, die dann leben zu dieser Zeit, die das miterleben werden, die nicht bereit waren, wo Jesus kam oder die sich dann später bekehrt haben, für die gilt dasselbe. Sie werden ebenso unter eine große Bedrängnis kommen. Weil wir teilen die Segnung Israels und in diesem Fall auch die Leiden Israels. Satan hasst immer die Juden und die Christen. Hitler hat die wahrhaftigen Christen im KZ umbringen lassen, Ludwig Nader, Bonhoeffer, die noch Christus im Herzen hatten und die sich diesem System widersetzt haben. Die meisten hat Adolf Hitler umbringen lassen, zusammen mit 6 Millionen Juden. Und so wird es auch in der Ende der Zeit sein. Diese große Bedrängnis wird ein Holocaust für die Juden nochmal werden, der wahrscheinlich den von Adolf Hitler übertreffen wird. Und die Christen, die dann leben werden auf dieser Erde, werden Teil dieses Holocausts sein, ähnlich wie es bei Adolf Hitler war. Die Wahrhaftigen, die an den Geboten Gottes festhalten und die das Zeugnis von Jesus Christus bis zum Ende bewahren. Aber lasst mir mal den Punkt von Daniel 12 betonen. An wen ist diese Aussage der Bedrängnis zuerst gerichtet? Daniel 12, Vers 1. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird ein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Daniel 12, Vers 1 spricht von einer großen Bedrängnis für das Volk Israel. Denn dann wird der Erzengel Michael, der für Israel gesetzt ist, herunterkommen und wird hier einen geistlichen Kampf kämpfen, wird für das Volk Israel einstehen, denn es wird eine Zeit der Bedrängnis für Israel kommen, wie es noch nie gegeben hat. Amen. Und die Worte von Matthäus 24, wo Jesus von dieser großen Trübsal oder von dieser großen Bedrängnis spricht, sind die exakten Worte, die Daniel in Daniel 12, Vers 1 beschreibt. Also diese Bedrängnis geht zuerst für die Juden. Geht zuerst für das jüdische Volk. Das ist der 6. Punkt, den sie noch durchgehen müssen, bevor die Errettung erfolgt. Müssen sie durch die Tiefe des Leidens und der Trübsal nochmal durch. Und das alles findest du in einem Vers. Die große Bedrängnis und dann am letzten Ende von Daniel, und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der am Buch des Lebens geschrieben steht. Ist das nicht ein exakter Hinweis auf das, was Jesus sagt? Jerusalem wird zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen zu Ende gehen und dann wird Gott sich seinem Volk wieder zuwenden, was Paulus gesagt hat. Die Annahme der Juden, die Rettung an einem Tag. Sie werden gerettet, wenn sie sich an die Brust schlagen und dann rufen Baruch, Haba, Beshem, Adonai und dann werden sie gerettet werden. Und zwar hängt das zusammen mit einer Zeit der Bedrängnis, am Ende der Zeit der Bedrängnis. Und die Zeit der Bedrängnis beschreibt der Engel wieder im Vers 7. Ich hoffe, da erkennt man noch Folgen. Ne? Weil das ist, okay. Ich sagte, du musst die Schriftstellen musst du zu Hause lesen. Dann fängt das ganze Ding an zu leben und das macht Sinn und du kriegst den Durchblick. Ich habe da Stunden damit verbracht, Nächte da manchmal, wo das anfängt zu arbeiten und denkt, das und das. Aber langsam wird mir das immer klarer. Und in Daniel 12, Vers 7 erklärt ihn der Engel, dem Daniel, wie lange das dauert, die Bedrängnis. Denn Daniel fragt in Vers 6, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind. Das heißt, Daniel spürt in seinem Geist Israel, eine große Bedrängnis für das ganze Volk. Wie lange wird das dauern? Vers 7, da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Das sind genau 3,5 Jahre. Also das ist prophetische Aussage hier. Und dann sagt er, und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes verendet sein wird, wird das alles zu Ende gehen. Und das ist das, was ich anfangs erwähnt habe. Das ist der schwierigste Teil des Weges Israel, bis Jesus sie errettet, nämlich die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes. Das heißt, viele Juden werden dann während dieser Zeit sterben werden. In dieser Bedrängnis. Und darum sagt Jesus zu denen, die das Kolbild sehen, flieht sofort aus der Stadt. Geht an einen Zufluchtsort. Wir kommen noch drauf, Gott schafft einen Zufluchtsort. Aber es gibt eine Zeit von 3,5 Jahren, wo die Kraft des jüdischen Volkes nochmal zerschmettert wird, wo sie in absoluter Demut an die Brust schlagen werden und rufen, komm, also Bruch, Rabab, Beschirm, Adonai. Und das liegt noch in Zukunft vor dem jüdischen Volk. Die Bedrängnis und die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes. Kapitel 11, Vers 41 spricht über den Antichrist und genau was er tun wird. Er wird in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Also er wird viele umbringen. In Jeremia 30, Vers 7 wird das beschrieben, die Zeit der Trübsal Jakobs. Kann man mal einblenden? Ja, wir gehen mal die Schriftstellen durch, was das bedeutet, die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes. Jeremia 30, Vers 7. Denn groß ist jener Tag, keiner ist wie er, und es ist eine Zeit der Bedrängnis für Jakob, aber aus ihr wird er errettet werden. Diese hast du dasselbe Hinweis wie Daniel 12, 1, hast du in Jeremia 30, 7. Und jetzt schauen wir in Daniel 7. Da wird dem Daniel im Zusammenhang mit den vier Weltreichen, mit den vier Tieren, wird ihm das genau nochmal gesagt, wie das aussieht. Und das liest du in Daniel 7, Vers 21. Erstmal Vers 20, also nochmal Thema Antichrist. Ne? Da gibt es 10 Hörner. Also 10 Weltregierungen wird dann aus 10 verschiedenen Regierenden bestehen, die zukünftige neue Weltordnung. Wir werden erstmal aus 10 bestehen und dann wird einer 3 vor sich ausstoßen, also beiseite bringen. Er wird ganz klein auftauchen und wird dann zu diesem großen Horn heranwachsen, das größer als seine Gefährten. Und das ist der Antichrist. Also er wird erstmal nicht erkennbar sein, sondern wird sich innerhalb der 10 Weltregierenden verbergen und dann wird er langsam sich noch empor arbeiten. So, aber was wird dieses Horn, das ist der Antichrist, im Vers 21, was wird er machen? Wenn er sich hochgearbeitet hat in den ersten 3,5 Jahren und sich dann in den Tempel setzt, was wird er machen? Ich sah, wie das Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte oder sie überwand. Er wird sich sofort gegen die Heiligen wenden. Wer waren die Heiligen in Daniel? War das die Gemeinde? Die gab es noch gar nicht. Die Heiligen sind die Gläubigen des alten Bundes. Er wird sich gegen das jüdische Volk wenden und sie überwinden. Hört mal genau zu. Weil diese Verse, oder Vers 25, findest du haargenau in Offenbarung 13. Ich schaute, wie das Horn Krieg führte, mit den Heiligen sie überwand. Vers 25. Und dieses Horn, nämlich dieser Antichrist, wird freche Reden gegen den Höchsten, gegen Gott führen. Und er wird die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben oder zermürben. Was bedeutet das? Es ist eine freundliche Umschreibung wie für umbringen. Bedrängen und viele von ihnen überwinden, umzubringen. Er wird die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben und er wird danach trachten, sein Gesetz zu ändern und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und hier hast du wieder die Angabe der Zeit der Bedrängnis. 3,5 Jahre oder exakt auf den Tag, dann bei Daniel 12, 1290 Tage. Das heißt, es kommt auf Israel eine Bedrängnis zu, die 3,5 Jahre dauern wird. Wo die Kraft des heiligen Volkes zerspettert wird, wo dieses Horn die Heiligen, nämlich die Juden, und ich füge hinzu, die Christen, die dann am Leben sind, überwinden wird und er wird sie aufreiben und zermürben. Wenn du das notiert hast, dann schreib dahinter, Offenbarung 13, Vers 5 bis 7. Denn dasselbe steht dort in der Offenbarung. Und hier merkt ihr mal, wie diese prophetischen Worte des Alten Testamentes, dessen, was Jesus gesagt hat, und der Offenbarung alle miteinander zusammenspielen. Wenn du das einmal erkannt hast, erkennst du die ganzen Zusammenhänge. Weil Gott widerspricht sich nicht und Jesus ist das lebendige Wort und er hat zu Daniel gesprochen, genauso wie als er auf dieser Erde war, genauso wie durch die Offenbarung. Hier steht in Kapitel 13, Offenbarung 13, Vers 5 bis 7. Und es wurde ihm, nämlich dem Tier, nämlich diesem Biest, diesem Antichrist, wurde ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerung redete. Es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Was sind 42 Monate? Das sind genauso 3,5 Jahre. Man spricht mal von Tagen, Monaten, Jahren. Es ist immer dieselbe Angabe der Zeit. Es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern, sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Genau dasselbe, wie bei Daniel steht. Und dann steht hier im Vers 7, es wurde ihm gegeben. Also wenn ich mal im Himmel bin, frage ich meinen Herrn, weil das geht gegen unseren menschlichen Empfinden irgendwie. Ne? Da wird unser Humanismus angepiekst. Es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen, sie zu überwinden. Es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm, jede Macht, Sprache und jede Nation. 3,5 Jahre. Wurde ihm, dem Antichrist, gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen, sie zu überwinden. Daniel 7, Offenbarung 13. So, und jetzt frage ich dich mal, die große Predigten halten und Bücher schreiben, dass die Gemeinde Jesu Christi in der Endzeit, in den letzten 3,5 Jahren, so siegreich ist, dass sie den Antichristen und seine Herren überwindet. Und die Christen werden aufgebutscht, dass sie die Söhne und Töchter Gottes sind, die den Antichristen entgegentreten und bekämpfen werden in den letzten 3,5 Jahren. Das wäre nicht schlecht. Das hat mir auch gefallen. Wo steht das in der Schrift? Das sind überdrehte geistliche, spitzfindige Erfindungen, die menschlich gesehen nicht schlecht klingen. aber die nirgendwo im Wort Gottes wiederfindbar sind. Man muss realistisch sein. Es wurde ihm gegeben, die Heiligen zu überwinden. Daniel 7, zuerst die Juden, aber hier in Offenbarung 13 betrifft es auch die Christen, die dann noch auf dieser Erde leben. Aber nun zurück zum jüdischen Volk, weil wir reden heute von Israel. Und auf Station 6, auf ihrem Weg zur Errettung, müssen sie durch diese Bedrängnis hindurch. Und was ist der Grund? Den liest du bei Sacharja 13, Vers 8 und 9. Sacharja 13, 8 und 9. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen. 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert, und will es prüfen, wie man Gold prüft, Bedrängnis. Es wird meinen Namen anrufen, ich will ihm antworten, ich will sagen, das ist mein Volk, und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Diese Bedrängnis, durch die Gott sein Volk hier durchführt, hat das Ziel der Läuterung durchs Feuer, wie man Silber läutert, und es zu prüfen, wie man Gold prüft. Und am Ende wird ein heiliger Überrest übrig bleiben in Israel, und sie werden ihm zurufen, Baruch Haba, Beshem Adonai, und er wird sagen, das ist mein Volk, und sie werden sagen, der Herr ist mein Gott. Und jetzt gehen wir in der Offenbarung, da die tröstende Botschaft in diesem Sinne, es werden nicht alle Juden bei diesem zukünftigen Bedrängnis, Holocaust umkommen, sondern in Sacharja steht, dass 1/3 das überleben wird. Ein heiliger Überrest. Und was lesen wir in Offenbarung 12? Weil die Offenbarung spricht auch von einem Überrest Israels, der 3,5 Jahre von Gott bewahrt wird, dass sie nicht unter diese direkte Konfrontation des Antichristen kommen. Gott bewahrt diesen heiligen Überrest. Offenbarung 12, ich denke, das machen wir noch zu Ende, und dann machen wir mal einen Schnitt. Offenbarung 12, und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen und auch auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt, und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Sie, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner, auf seinen Köpfen 7 Kronen. Sein Schwanz zog den 3. Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiten wird. Ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hatte, damit man sie dort 1260 Jahre lang ernähre, nämlich 3,5 Jahre. Und hier ist von einer Frau die Rede, mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt, über ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Viele Rätsel, da machen Rätsel. Wer ist denn das? Ist das die Gemeinde? Und die Gemeinde bringt das männliche Kind zur Welt. Das sind die Söhne Gottes, die dann den Antichristen besiegen. Also so habe ich das gehört. So wird das ausgelegt. Erstens, diese Frau ist Israel. Wir reden heute von Israel. Woher kannst du das beziehen? 1. Mose 37, Vers 9. Gott gab dem Josef einen Traum. wo dann die Brüder etwas neidisch wurden. Aber Gott gab ihnen den Traum und er sagte, 1. Mose 37, Vers 9, und er hatte noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach, seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne, der Mond und die 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach, also Israel, Jakob, und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich, deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Josef hatte den Traum, dass die Sonne, der Mond und die Sterne sich vor ihm beugen. Und Jakob hat es sofort auf sich bezogen, auf seine Frau und seine Söhne. Versteht ihr? Gut. Sonne, Mond und Sterne ist Israel. Wer ist der Gründungsvater von Israel, von den 12 Stämmen? Ja, also Jakob oder dann später Israel. Hier waren es 11 Sterne, in der Offenbarung 12, weil der 12. Stern hat einen Traum gehabt. Das war der Josef selbst. Deswegen liest du in der Offenbarung 12 Sterne. Sonne, Mond, Sterne ist Israel. So, und die Frau war schwanger, sollte einen Sohn gebären, und der allen Heidenvölker mit dem eisernen Stab zerschlagen wird, und das war Jesus. Israel als Nation, dem Fleische nach, brachte durch Miriam den Messias zur Welt. Und damals hat Satan schon versucht, ist alles prophetisch, ja, aber damals hat Satan schon versucht, Jesus umzubringen, ne, durch Herodes, und dann wurden die Kinder unter 2 Jahren alle umgebracht und so weiter. Das war der Satan, der Drache durch den König Herodes, wollte das Kind verschlingen. Und Jesus hat das alles überlebt. Und dann wurde Jesus zu Gott und seinem Thron entrückt. Und er wird kommen, um zu herrschen und zu regieren. So, dann macht das prophetisch aber einen krassen Sprung und spricht von der Himmelfahrt Jesu plötzlich wieder von der Frau. Warum? Weil zwischen seiner Himmelfahrt und wo sich Gott seinem Volk Israel, dem heiligen Überrest, wieder zuwendet, liegt was? Die Zeit der Nationen. Wenn es hier um Israel geht, geht es erst mit der, wo Gott sich seinem Volk zuwendet, erst dann weiter in der Zeit der Bedrängnis. Das ist derselbe Sprung wie in Daniel 9. Von der Zerstörung des Tempels plötzlich zur letzten Jahrwoche. Weil dazwischen liegt die Zeit, wo wir aus den Heidenvölkern in das heilige Volk eingepfropft werden. Hier siehst du denselben Zusammenhang. Und dann trifft wieder der Michael auf im nächsten Vers. Haben wir doch schon gehört in Daniel 12, wo Michael eintreffen wird und für sein Volk, für das Volk Gottes einsteht. Und er beginnt aber damit, dass er den Drachen, also Satan, und die Engel, die gefallenen Engel, aus dem zweiten Himmel rauswirft. Und wann beginnt das? Wann ist der Zeitpunkt, wo Michael mit den Engeln Gottes den Satan und seine gefallenen Engel aus dem zweiten Himmel runterwirft? Es ist unmittelbar, bevor auf der Erde das Standbild aufgerichtet wird. Das ist der exakte Zeitpunkt. Weil die Frau flieht dann in die Wüste. Was sagt Jesus zu den Juden, die das Standbild sehen? Flieht in die Wüste. Geht in die Berge. Verlasst Jerusalem. Denn wenn Satan aus dem Himmel rausgeworfen wird, aus dem zweiten Himmel, sag ich mal, ne? Den Bereich zwischen dritten und ersten Himmel. Seine Herrschaft, wenn er runtergeworfen wird auf die Erde, wird es auf dieser Erde voller Dämonen und gefallenen Engeln. Die werden hier wimmeln und die werden hier Unheil treiben. Und es wird eine Atmosphäre, eine Situation sein, wie es nie zuvor auf dieser Erde gegeben hat. Und das ist auch ein Teil der großen Bedrängnis. Und Satan wird dann in diesem Antichristen leibhaftig dann im Tempel sitzen und die Anbetung ziehen wollen. Vers 13 geht es wieder um die Frau. Wir reden von Israel. Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Im Vers vorher steht, der Teufel ist zu euch heruntergekommen und hat großen Zorn, da er nur weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Also wenn Satan rausgeworfen wird aus dem zweiten Himmel auf die Erde, weiß er, er hat nur noch 1260 Tage. Seine Tage sind dann gezählt. So, und das Erste, wenn er runterkommt auf die Erde, verfolgt er die Frau, die den Knaben geboren hat. Er wird zuerst anfangen, Israel zu verfolgen, das jüdische Volk. Und es wurde der Frau, nämlich dem heiligen Überrest, zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliehen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Gott schafft für den heiligen Überrest etwas, was man den Zufluchtsort nennt. Und er bringt diejenigen, die Acht haben auf die prophetischen Worte, die Gottesfurcht in ihrem Herzen haben, die Juden. Das sind noch nicht, die sind noch nicht an Jeschua gläubig, aber die gottesfürchtigen Juden sind das. Die bringt er für 3,5 Jahre an einen Zufluchtsort, wo der Drache, der Satan und der Antichrist keinen Zugang haben. Versteht ihr Gottes Herz? Amen. Er verschont, ich sag mal, ein Drittel des jüdischen Volkes, die gottesfürchtig sind, davor, dass sie von diesem Antichristen aufgerieben werden. Und er bewahrt und versorgt sie 3,5 Jahre. Und da fragst du dich, wer hat die in den Himmel entrückt? Nein, in die Wüste. Und im Himmel gibt es keine Wüste. Sie werden auf dieser Erde an einen Zufluchtsort gebracht. Weil die sind ja noch nicht an Jeschua gläubig. Die werden dann rufen, Baruch HaShem Adonai. Und da fragst du dich, wo wird dieser Zufluchtsort sein? Daniel gibt auch einen Hinweis darauf in Daniel 11, 41. Und dort spricht es, wo der Antichrist wird in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Diese aber werden seiner Hand entfliehen, Edom, Moab und die Vornehmsten der Ammoniter. Daniel 11, 41. Das heißt, es gibt drei Volksgruppen, nämlich die Nachkommen von Esau und die Nachkommen von Lot, die er mit seinen Töchtern dann Inzest gezeugt hat, die Moabiter und die Ammoniter. Diese werden der Hand des Antichristen entrinnen, Moab, Edom und die besten Söhne von Ammon. Und das ist bestens heute das Gebiet von Jordanien gemeint oder ein Teil davon. Also Gott schafft den Zufluchtsort nicht weit weg von Israel im heutigen Jordanien. Soweit, wie man die Schriften verstehen kann. Ich will das nicht hundertprozentig jetzt beweisen oder sagen, aber es ist durchaus anzunehmen, dass das dieser Ort ist. Auf jeden Fall ist es ein Ort, wo der Antichrist und seine Herren keinen Zugang haben. Und wenn das gleich in Jordanien ist, neben Israel, finde ich das noch viel größer, wo Gott seine Macht demonstriert. Das sind mein heiliger Überrest. Du hast ja nichts mit ihnen zu schaffen. Die 3,5 Jahre. Und am Ende dieser Bedrängnis, nach den 3,5 Jahren, wird genau das geschehen, was ich am Anfang gesagt habe, dass sie das Zeichen des Menschensohns sehen werden und dann Buße tun und zu ihm rufen. Und dann wird Jesus kommen. Und der achte Punkt ist dann derjenige, den ich nur anspreche, aber nicht ausführe, wo Jesus tatsächlich sichtbar auf diese Erde zurückkommt, um sein Volk zu befreien aus der Knechtschaft des Antichristen. Und das steht, könnt ihr schon mal lesen, in Sacharja 14. Es ging heute um Israel. Guck mal, die 70 Jahrwochen waren für Israel. Daniel 9, Vers 24. Diese 70 Jahre und Wochen sind für dein Volk Israel vorhanden. Die große Bedrängnis, Daniel 12, Vers 1, war für Israel. Jeremia 30, 7, die Zeit der Bedrängnis Jakobs, was Jesus dann erwähnt in Matthäus 24. Der Antichrist wird die Heiligen bedrängen und aufreiben und überwinden. Zuerst ist es ein prophetisches Wort laut Daniel 7 an Israel und Daniel 12 an die Juden. Und dann erst in der Offenbarung. Und dann, Jesus kommt sichtbar wieder als erstes, um sein Volk zu befreien. Amen. So, und dieser Weg dahin, erstens war, Gott bringt sein Volk wieder zurück, Staatsgründung 48, 67, Jerusalem kommt wieder in die Hand der Juden. Zweitens, der Antisemitismus, der Hass Satans auf das jüdische Volk nimmt immer mehr zu. Drittens, das liegt vor uns, das ist der Punkt, nämlich der falsche Friede, der Friedensvertrag mit einem Weltführer. Das läutet dann die letzten 7 Jahre ein, dieser Friedensvertrag. Dann wird der dritte Tempel gebaut, viertens und fünftens in der Mitte der Jahrwoche das Gräuelbild der Verwüstung. Satan wird in dem Moment kurz vorher aus dem Himmel geworfen, das Gräuelbild der Verwüstung. Und dann beginnt sechstens die Zeit der großen Bedrängnis. Es gibt einen Zufluchtsort für den Überrest. Siebtens, dann werden sie das Zeichen des Menschensohns sehen, zu ihm schreien und Jesus wird auf ihr Schreien antworten und wird kommen und sie befreien. Ich schließe nochmal mit diesen Worten, die er selber gesagt hat aus Matthäus 23, 39. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis dass ihr rufen werdet, Baruch, Rabba, Beschem, Adonai. Gesegnet sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Amen. Amen. Gut, also der letzte Punkt und die prophetischen Aussagen, die wir unbedingt kennen müssen, was diesen Zusammenhang betrifft, machen wir dann 14 Tage. Vater, wir danken dir für deine Gnade und wir durften jetzt auch im Wort Gottes, durch das Wort Gottes, auch dein Herz erkennen, was du mit Israel hast. Wir danken dir für deine Liebe und wir danken dir aber auch vor allem für deine Bündnistreue, dass deine Berufung und deine Auserwählung, dass du die niemals zurücknimmst. Und dass du dein Volk Israel liebst, egal wo sie jetzt stehen in der Beziehung zu dir. Du liebst sie und du hast sie auserwählt und du nimmst das nie zurück. Und wir wollen deinen Segen aussprechen über dein Volk Israel im Land, aber auch weltweit, wo sie sich befinden. Und ich bete, dass sie ihre Augen geöffnet bekommen und dass sie dich und deinen Messias erkennen. Und wir wollen deinen Segen über dein Volk aussprechen, denn du hast gesagt, gesegnet sind die, die dein Volk segnen. Und wir wollen auch deinen Segen aussprechen, die unter dein Volk verfluchen. Und ich bete, dass du ihnen die Gnade zur Buße schenkst. Und Vater, wir beten, dass du uns immer mehr eins machst mit deinem Herzen. Dass wir diese Stationen, die prophetisch vorhergesagt sind für dein Volk Israel, dass wir sie so klar aus dem Wort Gottes heraus erkennen können und dass wir für dein Volk in Fürbitte einstehen und beten, dass viele jetzt schon zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass du dein Volk durch die jetzige Bedrängnis zur Erkenntnis der Wahrheit führst. Und danke für deine Liebe, die du zu deinem Volk hast. Und ich bete, dass du sie uns ebenso schenkst. Amen. Dabei jetzt sind so viele Spekulationen im Netz mit diesem Hesekiel 38. 4. Mose 24, Vers 7. Kannst du nochmal einblenden, bitte? Machen wir nochmal eine kleine Zugabe, das ist kostenlos jetzt. Und in Matthäus 4. Mose 24, Vers 7, dort ist eine Prophezeiung von Bileam, als er über das Volk Israel prophetisch spricht. Balak hat ihn angeworben, er sollte das Volk verfluchen. Und er hat auch von Gott immer Segenssprüche. Und es steht hier im Vers 7, und der König Israels, sein Messias-König, wird höher sein als Gog. Und sein Königreich wird erhaben sein. Was steht in deiner deutschen Bibel? Agag. Das stimmt aber nicht. In allen Urtexten des hebräischen Alten Testaments und der Septuaginta, der lateinischen Übersetzung des Alten Testaments aus der zweiten Tempelperiode vor Christus, steht dort überall Gog. Das heißt, der Messias-König wird höher sein als Gog und sein Königreich, also das Reich des Messias, wird erhaben sein. Weil in Hesekiel 38, ich bin über die Stelle gestolpert, Hesekiel 38, Vers 17, ich habe alles drauf und runter studiert. Und dort steht, Hesekiel 38, 17, sagt Gott zu Gog, bist du nicht der, von dem ich durch die alten Propheten von vorher, früher schon immer verkündigt habe? Also der Gog ist jemand, wo Gott schon früher durch die Propheten gesprochen hat. Und das ist ein Hinweis, hier Vers 17, und das ist ein Hinweis in der Aussage von Biljam, wo er spricht, dein König, der Messias-König, wird höher sein als Gog. Und ein Hebräisch-Professor, ein Amerikaner, der die Bibel, das Alte Testament nochmal neu übersetzt hat, ganz genau am hebräischen Urtext ins Englische, hat genau vom Urtext übersetzt, diesen 7. Vers, 4. Mose 7, 24, Gog, dein König wird höher oder erhaben sein über Gog. Und der Herausgeber, der die Bibel rausgebracht hat, hat sich das durchgelesen und hat gesagt, das können wir so nicht übersetzen. Wir müssen Agag nein schreiben, auch wenn die Urtexte Gog dorthin drin haben. Weil man will ja nicht die Tradition brechen. Also wisst ihr mal, wie unsere Bibeln übersetzt werden. Ne? Da steckt viel menschliche Tradition drin. Da hat einer mal versucht, die Wahrheit reinzubringen und es wurde dann gestrichen. Aber es ist gut, wenn man das mal ich habe noch einen guten Bibellehrer, der das mit ihm Kontakt hat und das mal veröffentlicht hat. Fand ich sehr gut. Also ihr wisst es jetzt, ne? Lassen wir uns von der Tradition nicht dran hindern. Es ist ein Hinweis, dass der Hesekiel 38-39 Krieg, den viele Juden auch erwarten und viele Christen jetzt, vielleicht doch der Endkampf ist, wo der Antichrist gegen Israel zieht und Jesus kommt runter und besiegt ihn. Also mir war das viel lieber, sonst hätten die Juden ja zwei Kämpfe zu bestehen. Es sind ja wie Weltkriege, wenn Nationen nach Israel ziehen. Und so wäre es bloß einer. Bloß mal so als Hinweis zum Nachdenken. Gut, jetzt auch schon mal auf.